Kommen wir zur Predigt. Die Kraft von oben. So ist die Überschrift. Und ich fange mal so ein bisschen in Anlehnung an die letzten Male an. Habe allerdings heute mal ein neues Beispiel. Wenn wir zu Hause über irgendeine Frage diskutieren, und wir diskutieren gerne, wenn meine Jungs da sind, allemal, dann und wir wissen manchmal über manche Dinge, wissen wir nicht ganz genau Bescheid. Was machen so unsere Jungs dann? Siehst du, das ist schon so allgemein bekannt. Natürlich, sie zücken ihr Handy und googeln mal eben. Zack, zack, zack. Manchmal dauert es keine halbe Minute und sie haben die ganz genaue Antwort. Das ist eine Zusatzausstattung, die wir nicht normalerweise haben. Die müssen wir uns dazu kaufen. Ja, aber fast jeder hat sie. Wer von euch hat kein Handy? Kann ich gut verstehen, Helga. Ich habe mich, ich weiß nicht, über 40 Jahre lang dagegen gewehrt. Das heißt, 30 Jahre lang brauchte ich mich gar nicht wehren, weil es noch gar keins gab. Aber dann die letzten 10 Jahre habe ich mich gewehrt und dann bin ich dem doch erlegen. Ich kann es gut verstehen, dass nicht jeder ein Handy hat, aber die jungen Leute haben alle ihr Handy. Das Handy reicht schon nicht. Es muss Smartphone sein. Wir können das Wissen der ganzen Welt jederzeit und überall, wo wir sind, abrufen. Das Wissen der ganzen Welt. Ja? Google macht es möglich oder alle anderen, ich muss ja nicht nur für Google Werbung machen, es gibt ja auch noch andere Suchmaschinen. Aber wir können dazu mit jedem, der so ein Ding hat, und es gibt ja kaum noch einen, der so ein Ding nicht hat, ständig in Verbindung bleiben, wo wir auch sind. Das kann Fluch sein, das kann auch Segen sein. Es gibt auch einen Ausschalter an dem Ding. Als ich zum ersten Mal Geistesgaben kennengelernt habe, da ging mir das ein Stück weit ähnlich. Ich habe etwas bekommen, beziehungsweise etwas davon erahnt, was ich nicht selber machen kann, sondern auf Wissen zuzugreifen oder zu erfahren, was nicht von mir kam. Und das war nicht die Weisheit dieser Welt und das Wissen dieser Welt, sondern das war das Wissen und die Weisheit Gottes, was noch viel, viel schöner ist und noch viel herrlicher ist. Und das war erhebend. Ihr habt das eben von den Zeugnissen gehört, wenn Gott einem begegnet, etwas zeigt, etwas mitgibt, dann berührt uns das. Das ist nicht einfach nur eine Information, ein Fakt, den man mitgeteilt kriegt, sondern das berührt immer unser Herz, weil Gott wird es immer mit Liebe geben und wird uns dabei begegnen. Und ich fand das fantastisch. Dass Gott mir begegnet und mir etwas mitteilt. Ich fand das solch ein erhebendes Gefühl. Das war einfach fantastisch. Und mir geht das so, dass ich von dem Moment an nie mehr darauf verzichten möchte, die Kraft von oben, die Gaben Gottes. Ich möchte nie mehr darauf verzichten. Ja. Deswegen bin ich Pfingstler. Weil ich nie wieder darauf verzichten will. Ich muss das nicht immer raushängen lassen, ich muss nicht immer nicht das ständig und überall gebrauchen, aber ich bin froh, dass ich das von Gott geschenkt bekommen habe und das erleben darf. Die Kraftgaben. Ich habe ja letztes Mal über die Offenbarungsgaben gesprochen, heute sind die auch die Kraftgaben dran. Sind Geistesgaben eigentlich nur für Pfingstler? Könnte man ja manchmal meinen, ne? Wenn du irgendwelche Gottesdienste erleben willst, wo Geistesgaben vorkommen, dann geh zu den Pfingstlern. Also könnte man denken, ja, das gibt es nur bei den Pfingstlern. Nein, ich bin überzeugt, das gibt es nicht nur bei den Pfingstlern, sondern das gibt es überall. Und diese Gabe ist für alle gedacht. Jesus hat das nicht gesagt, so, ich werde eine Gruppe Ausstattung geben und alle anderen kriegen das nicht. Gott hat sich nie gedacht, das ist mal Pfingstler und Evangelikale und Mennoniten und Methodisten und Baptisten gibt. Ich glaube, daran hat er nie gedacht zu Anfang. Ich glaube, dass er das wusste, aber ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Ich glaube, dass er immer nur eine Kirche bauen wollte, die aus Christen, die ihm folgen, bestehen. Und die sollen auch diese Gaben des Geistes bekommen. Johannes 7, Vers 38, 39, so sagt er das nämlich auch. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Verherrlicht heißt am Kreuz und auferstanden. Das meint die Verherrlichung. Aber das ist inzwischen geschehen. Also darf von jedem Christen Ströme lebendigen Wassers fließen. Was meint ihr, wo die Ströme, von denen Elke vorhin gesprochen hat, herkommen? Meinst du, der Heilige Geist stellt sich jetzt in die Mitte und lässt es fließen? Nein, er braucht Quellen, durch die es fließen kann. Ja, er will es fließen lassen, aber er braucht Quellen. Und das sind wir. Das sind die Ströme, die da fließen. Aber wenn wir sie nicht fließen lassen, dann fließen sie nicht. Der Heilige Geist will fließen lassen. So, und dennoch, obwohl das so eine fantastische Sache ist, die Gaben des Geistes und alles, was er dadurch tut, ist das eins der umstrittensten Themen in der Kirche. Schon immer gewesen. Ganz zu Anfang nicht, doch auch ganz zu Anfang. Auch ganz zu Anfang gab es Widerstand gegen die, die das hatten. Könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. Überall kriegen sie Widerstand. Nicht nur alleine wegen der Geistesgaben, ist klar, vor allen Dingen wegen Jesus. Aber es ist immer noch eines der umstrittensten Themen. Das hat auch etwas, also gerade jetzt für die heutige Zeit, hat auch etwas damit zu tun, dass jahrhundertelang die Geistesgaben so gut wie nicht gebraucht worden sind. Sie sind in der Versenkung verschwunden. Das heißt nicht, sie sind nicht mehr gebraucht worden. Sie sind hier und da mal aufgetaucht, aber nur in ganz kleinen Dosen, sage ich mal. Es ist kaum berichtet, dass das wirklich ganz normal war und Praxis in der Kirche. Jahrhundertelang. Und wir wissen, dass Gott dann eine neue Ausgießung gemacht hat hier, um 1900 herum. Überall auf der ganzen Welt, fast gleichzeitig, wurde der Geist ausgegossen und Menschen haben sich danach gesehnt, weil sie Gott praktisch erleben wollten. Sie wollten nicht nur von Gott wissen, sie wollten, dass Gott aktiv wird und sie ihn erleben. Und das ist dadurch geschehen. Das ist dadurch freigesetzt worden und sie haben Gott erlebt. Es sind großartige Wunder passiert. Aber da man jahrhundertelang nicht mit dem Heiligen Geist umgegangen ist, wusste man auch nicht, wie geht man da richtig mit um? Was ist das eigentlich? Wo kommt das genau her? Wie kommt der Heilige Geist in uns rein? Und kommt das alles vom Heiligen Geist oder kommt das auch noch woanders her? Da war man einfach noch nicht so voll drauf. Und da sind viele Fehler gemacht worden. Es ist nicht immer unterschieden worden, aus welcher Quelle das kommt. Und dadurch ist leider eine große Ablehnung auch gekommen von vielen und haben gesagt, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das könnte ja von unten kommen. Bloß das nicht. Aber es gab auch zum Glück einige, die gesagt haben, da auf dieses Gute wollen wir nicht verzichten. Wir wollen forschen, wir wollen es lernen, damit umzugehen. Wir wollen hören und das Gute behalten und das Schlechte aussortieren. So, und darum geht es. Wir sollen prüfen, wir sollen gucken, woher kommt das, aber dann das Gute annehmen. Und es ist gut, was Gott gibt. Es ist gut. So, heute Morgen die Kraftgaben. Glaube, Moment, letztes Mal waren Offenbarungsgaben, genau, heute die Kraftgaben, ich muss mal eben gucken, wo ich das jetzt aufgeschrieben habe. Wir fangen einfach mal mit der Gabe des Glaubens an, das ist die erste Kraftgabe, Gabe des Glaubens. Und wenn du hörst Gabe des Glaubens, dann würdest du doch sagen, ich glaube doch, wozu brauche ich noch die Gabe des Glaubens? Oder? Glaubst du? Glaubst du an Jesus? Glaubst du an Gott, den lebendigen Gott? Glaubst du an den Heiligen Geist? Wozu brauchst du die Gabe des Glaubens? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Auch wenn es was mit Glauben zu tun hat, sind das zwei Dinge. Dieser Glaube, von dem wir hier eben gesprochen haben, dass du an Gott glaubst, der ist dadurch entstanden, dass du das Wort Gottes gehört hast Und dann ist der Glaube in dir entstanden. Und du hast ja gesagt, du hast den Glauben angenommen, hast gesagt, ja, das will ich glauben, ich will Jesus folgen. Das ist dein Glaube. Und der wächst dadurch, dass du ein Wort Gottes liest. Dass du das Wort Gottes hörst. Dadurch wächst dieser Glaube und nimmt zu. Und damit kannst du die Dinge empfangen, die Gott gibt. Und je weniger du hast, desto weniger empfängst du. Und je mehr du hast, desto mehr empfängst du. Die Gabe des Glaubens ist ein Geschenk, was du nicht machen kannst, wo du selber nicht dran etwas irgendwie dran fördern kannst. An deinem Glauben an Gott kannst du sehr wohl was tun. Wenn du im Wort Gottes liest, wenn du betest, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann wird dein Glaube wachsen. Die Gabe des Glaubens ist ein Geschenk, da kannst du nichts dran tun. Das kommt vom Heiligen Geist in dich hinein und ist eine übernatürliche Überzeugung, dass Dinge passieren können, die normalerweise nicht passieren können. Ich sage euch mal ein Beispiel, das wird sonst zu kompliziert oder ich kann es sonst nicht in Worte ausdrücken. Ein wunderbares Beispiel, Reinhard Bondke ist Missionar in Afrika und hat große, also anfangs hat er ganz klein angefangen und ist immer, die Versammlungen sind immer größer geworden und er ist dann mit einem Zelt durch die Gegend gezogen, was 10.000 Mann fasst. Dort hat er seine Versammlung gehalten. Und das wurde zu klein. Er hat immer mehr Besucher gehabt. Bei jeder Veranstaltung wurde so viel, dass die nicht in das Zelt reinpassten. Und da hat ihm der Herr den Auftrag gegeben, bau ein viermal größeres Zelt. Hat er ihm im Gebet gesagt. Und er hat überall einen Auftrag geschickt in die ganze Welt. Bau an alle Hersteller von Zelten. Er hat gesagt, so baut mir ein Zelt, was 40.000 Mann fasst. Und er hat von überall Absagen gekriegt, gesagt, das geht nicht. Es ist unmöglich, es ist technisch nicht machbar, ein solches Zelt zu bauen. Es gibt kein Material, was dazu in der Lage ist, ein solches Zelt herzustellen. Jeder normale Mensch wäre an dieser Stelle frustriert gewesen und gesagt, gut, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Müssen wir irgendwie, was weiß ich, 2, 3 Zelte bauen oder wie auch immer. Aber Reinhard Bondke hatte in dem Moment tatsächlich die Gabe des Glaubens, er hat an diesem Wort festgehalten. Gegen jede Vernunft, gegen jeden gesunden Menschenverstand hat er daran festgehalten. Er wusste, wenn Gott mir das gesagt hat, dann wird das möglich sein. Und wenn Menschen mir sagen, das ist unmöglich, ich glaube meinem Gott, dass es möglich ist. Reinhard Bondke ist ein ganz normaler Mensch und er hat einen gesunden Menschenverstand, ich kenne ihn. Der ist nicht irgendwie abgedreht oder verrückt oder sonst irgendwas, sondern der ist ein Mann, der Gott glaubt, ja, aber er hat auch einen gesunden Menschenverstand. Und er hat angefangen, für dieses Zelt zu sammeln und zu beten. Nach einem Jahr sagt ihm eine Firma, wir können das Zelt bauen. Zwischendurch hat eine Firma ein Material entwickelt und zur Serienreife gebracht und patentieren lassen, dass es möglich macht, solch ein Zelt zu bauen. Und dieses Zelt ist dann gebaut worden. Und er hat das erste 40.000 Mann, ich kann mir das kaum vorstellen, 40.000 Mann Zelt, was man abbauen kann und weiterfahren kann. Und dieses 10.000 Mann Zelt ist dann das Essenszelt für diese Veranstaltung geworden. Die Gabe des Glaubens heißt, es ist unmöglich für Menschen, aber für Gott ist es möglich. Und in meinem Herzen ist die Gewissheit, dass es möglich ist. Menschlich total unmöglich. So, und das kannst du nicht machen. Diese Überzeugung kannst du dir nicht einreden, die kannst du nicht sonst irgendwas, sondern das muss von Gott kommen. Das ist eine Gabe tief in dein Herz hinein, eine Überzeugung, die dich vollkommen felsenfest daran festhalten lässt. Obwohl alle Leute sagen, du bist verrückt. Ja, es muss nicht unbedingt um ein Zelt gehen, das kann auch um irgendetwas anderes gehen. Die Gabe des Glaubens, die gibt der Heilige Geist, die können wir nicht machen. Eine Kraftgabe, eine Gabe von oben, die dich befähigt, an Dingen festzuhalten, die nicht möglich sind, aber die Gott gesagt hat. Die zweite Kraftgabe ist die Gabe der Heilungen. Die Gabe der Heilungen. Das heißt nicht die Gabe der Heilung, sondern die Gabe der Heilungen. Die steht tatsächlich plural. Das heißt, es gibt verschiedene Heilungen. Können wir auch in der Bibel nachlesen, hat Jesus immer gleich geheilt? Ich glaube, du findest kaum eine Stelle, wo er auf die gleiche Art und Weise geheilt hat. Dem einen hat er nur was gesagt, dem anderen hat er einen Dreck ins Auge geschmiert, den anderen hat er, was weiß ich, ne? Also er hat immer unterschiedlich geheilt. Und manchmal für uns auch nicht nachvollziehbar. Auch im Alten Testament finden wir das, ja? 7-mal untertauchen im Jordan. Was ist denn das für eine komische Art zu heilen? Ja? Aber Gott hat es gesagt. Also die Gabe der Heilung. Heilung ist etwas, was wir auch in unserem Glaubensalltag erleben. Wir sind alle aufgefordert, für Menschen zu beten, dass Gott sie heilt, oder? Und wir erleben das auch ab und zu mal. Das ist auch schön so. Und wir sollten uns davon nicht abbringen lassen, weil wir lassen die Gotteskraft im Grunde für die Menschen, geben die Gotteskraft den Menschen. Aber es passiert ab und zu mal. Wenn jemand die Gabe der Heilung hat, dann ist das auffallend, dass da viel, viel mehr Heilungen passieren. Ich sage auch, nicht alle werden geheilt, aber viel, viel mehr. Das ist auffallend, bei dem werden ganz, ganz viele oder bei der werden ganz, ganz viele geheilt. Ganz häufig ist das verbunden, wenn jemand Evangelist ist, Menschen zu Jesus bringt, das Wort Gottes predigt und anschließend für die Menschen betet, dann werden ganz viele Menschen gesund. Ganz häufig ist das eine Kombination, die Evangelisten bekommen, damit das Wort, was sie gepredigt haben, was ja erstmal nur Theorie ist, was ja erstmal nur in den Kopf geht, dass es bestätigt wird. Es ist wahr. Und wenn Menschen dann gesund werden und erleben die Kraft Gottes, dann sagen, ja, dann ist das alles wahr, was er gesagt hat. So, und deswegen ist das häufig eine Kombination. Das heißt, Evangelisten haben häufig, nicht immer, aber häufig auch die Gabe der Heilungen, weil Gott sein Wort bestätigen will. Heilung möchte jeder. Es sei denn, du bist vollkommen gesund, dann brauchst du keine Heilung. Aber ich glaube, Heilung ist sehr begehrt. Die meisten Menschen wollen gerne Heilung. Und deswegen wird Gott jemandem nur dann die Gabe der Heilung geben, wenn er ihn vorbereitet hat darauf. Denn wenn du jemand bist, bei dem ganz viele Leute gesund werden, dann wirst du ganz schnell ein Star. Dann kommen alle Leute zu dir und wollen von dir Gebet haben. Und du fühlst dich geschmeichelt und geehrt. Und du wirst immer größer. Und da ist die Gefahr. Wenn du immer größer wirst, weil alle Leute zu dir kommen, dann besteht ganz, ganz große Gefahr, dass du stolz wirst und alles verlierst. Stolz ist eine der größten Sünden, der Ursünde. Und wenn du stolz wirst, dann stolperst du. Du trennst dich von Gott. Und wenn du dich von ihm trennst, dann bleibt auch die Gabe der Heilung nicht lange. Und deswegen wird Gott uns vorbereiten, bevor er uns eine Gabe gibt, gerade solch eine Gabe, die so begehrt ist, wird er uns erstmal demütigen, wird uns erstmal lehren, wie abhängig wir sind von Gott. Das ist schmerzhaft, sage ich euch. Aber jeder Diener Gottes, egal ob Mann oder Frau, geht durch so eine Phase durch. Notwendigerweise, das ist ein Schutz, damit wir nicht überheblich werden und damit Menschen nicht dienen, sondern letztendlich uns selber zerstören und andere zerstören. Wenn ein Mann Gottes, der die Gabe der Heilung hat, stolz wird und fällt, denn die Sünde ist nicht weit, die Sünde ist schon da und wenn er sich selber dann rühmt, dann fängt es an, dass er fällt. Und damit zieht er andere mit in den Abgrund, weil alle ihn anhimmeln und verehren, weil sie meinen, er ist ja auch der Mann Gottes oder die Frau Gottes. Und wenn er dann fällt, wenn er noch andere Sünde begeht, dann reißt er ganz viele mit und weg von Gott. Und das will Gott nicht. Weder, dass der oder die fällt, denn Gott hat immer den ersten Blick, dass wir beschützt und bewahrt werden. Er möchte uns gerne gebrauchen. Er möchte gerne, dass Menschen heil werden, aber in erster Linie achtet er darauf, dass wir nicht fallen und nicht von ihm wegkommen. Ja, das ist also ein ganz, aber es ist eine tolle Gabe. Es ist eine tolle Gabe und wir dürfen uns danach ausstrecken. Und wie viele Menschen brauchen Heilung? Und du, ich sage dir, wenn du die Gabe der Heilung hast, dann wird Gott dich auch lehren, alles, was über Heilung zu wissen. Nicht wie man heilt, das ist nicht das Problem. Wenn du bist es nicht, der heilt. Es ist eine Gabe, die du ausübst, aber die Kraft, die dahinter steckt, kommt immer noch von Gott. Jesus ist es, der heilt, nicht wir. Und das muss uns bewusst sein. Wir geben nur etwas weiter, was uns eigentlich nicht gehört. Wir geben etwas weiter, was wir von Jesus nehmen. Jesus ist für unsere Sünden und auch für unsere Krankheit gestorben. Und deswegen können wir heil werden. Aber das gibt er eben halt als Gabe, dass wir es austeilen. Eine weitere Gabe. Die Gabe von Wunderkräften. Wunderkräfte sind toll, ne? Spektakulär, wenn Wunder passieren. Und ich glaube, dass wir als Menschen irgendwie eine Sehnsucht danach haben. Wenn ich mir angucke, wie viel Superhelden es gibt, irgendwo in Film, Fernsehen oder sonst irgendwo, irgendjemand, wenn er außergewöhnliche Kräfte hat, das wird doch überall und immer wieder. Und das sind doch die Helden, das sind doch die Tollen. Ja, Superman, Batman, Spider-Man, wie sie alle heißen oder sonst irgendwie. Ja, euch fallen noch viel mehr an, das glaube ich ganz bestimmt. Ja, das sind die Tollen. Wunderkräfte. Die haben alle Wunderkräfte. Ich weiß, das sind alles nur Figuren. Aber es gibt die Gabe der Wunderkräfte. Gott ist groß. Gott ist gut. Viel größer als wir, viel mächtiger als wir. Für ihn ist es doch ein kleines, ein Wunder zu tun. Wir lesen überall in der Bibel, dass es Wunder gab. Oder? Wie viele Wunder sind im Alten Testament beschrieben? Wie viele Wunder sind auch im Neuen beschrieben? Wunder, wirklich Wunder. Wunder, soll ich das beschreiben? Etwas, was unmöglich ist. Ja, ein Zelt zu bauen ist möglich. Ja? Aber es gibt Wunder, die sind nicht menschlich machbar. So, und wenn er die Gabe gibt, Wunderkräfte zu tun, das heißt, er setzt Naturgesetze außer Kraft. Wenn Jesus zum Wind spricht oder zum Sturm spricht, sei still. Das ist ein Wunder. Das ist nur ein Wort und es geschieht. Aber das ist eine Gabe, die wir ganz, ganz selten in Praxis erleben. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum erleben wir so wenig Wunder? Ist Gott nicht immer noch derselbe? Ja, ich weiß, Gott tritt nicht immer in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Präsenz auf. Es gibt durchaus Zeiten, wo er nicht so Präsenz zeigt. Genauso wie ich vorhin sagte, so der Heilige Geist ist jahrhundertelang kaum in Erscheinung getreten. Nicht, weil er nicht wollte, das glaube ich nicht, sondern weil Menschen das einfach nicht genommen haben. Sondern ich glaube, dass das auch mit den Wundern, dass das nicht daran liegt, dass Gott nichts tun will, sondern dass das an uns liegt, dass wir es nicht glauben können. Weil das Wunder passieren, das muss man glauben. Erinnert euch an den Feigenbaum, zu dem Jesus spricht, verdorre. Und die Jünger kommen nächsten Tag dahin und sind baff erstaunt. Eigentlich nicht zu verstehen, ne? Sie sind 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, haben viele Wunder gesehen. Und wenn Jesus so etwas sagt, dann müssen sie damit rechnen, dass das geschieht. Das haben sie aber nicht. Sie haben sich auf ihre natürliche Erfahrung verlassen. Ein Feigenbaum, kannst du zu dem reden, kannst du, Früchte sei reif oder Früchte sei nicht reif, der tut, was er will. Der grünt, wann er will und der verdorrt, wann er will, aber nicht, wann ich das sage. So, und das haben sie geglaubt. Aber dass Jesus da verdorre und er ist am nächsten Tag verdorrt, das konnten sie nicht fassen. Das war ein Wunder. Und das geht uns doch nicht viel anders. Und dann sagt Jesus, jeder, wenn du glauben kannst, wenn du es glauben kannst, dann wird das geschehen. Das hat was mit Glauben zu tun. In Markus 11, Vers 24 sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Das heißt, wir können beten wie die Weltmeister. Wenn wir es nicht glauben, dann wird es auch nicht geschehen. Das ist der Grund, warum wir so viele Gebetserhörungen nicht empfangen. Weil wir es nicht glauben. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache, die wir wahrnehmen sollten. Glauben wir daran, dass Gott noch Wunder tut? Glauben wir, dass Gott noch redet? So, wir werden die Gabe des Glaubens nicht empfangen, wenn wir es nicht glauben können, dass Gott heute noch Wunder tut. Dass er Kräfte außer Kraft setzt. Nur das geschieht nicht nach unserem Willen. Auch das ist eine Gabe, die er zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort gibt. Aber wir müssen empfangsbereit sein. Wir sollen es Gott zutrauen, dass er Wunder tun kann. Und tun will. Nicht irgendwann mal, sondern jetzt. Gott ist ein Gott der Wunder. Es gibt noch mehr Gaben. Also ich wünsche mir Wunder. Ich wünsche mir ein Wunder. Nicht um der Wunder willen, nicht, dass wir uns rühmen können, ach, guck mal, hier bei uns ist ein Wunder geschehen. Wozu sind denn Wunder da? Wozu sind denn überhaupt die Gaben da? Wisst ihr das noch? Habe ich letztes Mal gesagt. Die Gaben dienen Menschen, damit sie Gott erkennen. Damit sie Gottes Größe erkennen und dass uns geholfen wird. Du kannst mal gucken, was für Wunder passiert sind. Sie haben immer Menschen gedient. Oder haben auf Gott hingewiesen. Die Wunder, die in Ägypten passiert sind, die haben immer auf Gott hingewiesen. Alle, die haben die Herrlichkeit Gottes gezeigt, was ihm möglich ist. Die Wunder, die Israel erlebt hat in der Wüste, haben ihnen allen gedient. Zur Versorgung, aber auch immer, dass Gott sich verherrlichen konnte. Aber er hat immer seine Liebe und seine Güte ihnen gezeigt. Es sei denn, sie war ungehorsam. Gut, noch drei Gaben. Die letzten drei Gaben nennt man die Sprachengaben. Und die Sprachengaben, uns Pfingstlern ist das ja vertraut. Ja, die erste Gabe ist das Zungenreden. Das Reden in einer Sprache, die wir nie gelernt haben. Die ich nicht beherrsche. Wie kriege ich das? Das kommt von ihm. Das ist ein Geschenk, was ich bekomme. Das ist das häufigste Kennzeichen, was in der Bibel genannt ist, wenn jemand mit dem Heiligen Geist getauft wird. Das heißt, wenn er die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfängt. Das ist eine, also unsere Überzeugung, eine extra Erfahrung. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir ihm folgen wollen, bekommen wir Heiligen Geist und können mit Gott kommunizieren und er mit uns. Wir können Gottes Stimme hören. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine extra Erfahrung. Und so aus der Bibel kann ich das auch nicht anders herauslesen, sondern da kommt der Heilige Geist. Das ist so, wenn wir sagen, ja, komm, dann ist es so, als wenn der Heilige Geist wirklich so in uns hineinkommt, uns von Kopf bis Fuß erfüllt. Er ist Geist, das ist für ihn überhaupt kein Problem. Nimm leeres Glas und schütt was rein, das geht, wird voll. Aber Geist ist noch was anderes, ja? Wir sind ja voll, da ist ja nicht Leere in uns, nicht mal da. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann erfüllt er uns bis in jede Zelle und wir merken seine Gegenwart. Und das brauchen wir immer, übrigens immer wieder. Und das dürfen wir auch immer wieder uns danach ausstrecken, nach der Erfüllung. Selbst die, die zu Pfingsten die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben, ein paar Tage später beten sie, weil sie verfolgt werden und sagen so, Herr, gib uns die Kraft, damit wir das Evangelium weiter verkündigen wollen. Wir wollen für dich, dir Ehre geben. Das war nicht wörtlich, aber so sinngemäß. Und dann die Erde erbebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie hatten es schon wieder nötig, nach ein paar Tagen. So, deswegen, wir dürfen uns immer wieder danach ausstrecken, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wie gesagt, das Kennzeichen, was in der Regel in der Apostelgeschichte geschrieben wird, sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, in einer Sprache, die sie nie gelernt hatten. Sie sprachen etwas aus, was sie nicht verstanden haben. Das ging einfach durch sie hindurch. Wozu dient das Sprachengebet? Wozu dient das, in einer Sprache zu reden, die du nicht verstehst? Ich sage dir, als ich das erste Mal gemacht habe, es war erstmal eine Überwindung, etwas auszusprechen, was ich selber nicht realisieren und was nicht durch meinen Verstand hindurchgegangen ist, etwas auszusprechen, von dem ich nicht wusste, was es bedeutet. Ich hatte keine Gewalt, ich hatte keine Kontrolle. Kontrolle insofern, ich habe es ausgesprochen, ja, aber ich wusste nicht, was. Das ist erstmal schon, aber wisst ihr, ich habe so die Gegenwart Gottes gespürt. Gott redet durch mich. Gott redet durch mich. Er gibt mir Worte, die ich aussprechen darf. Und wenn Gott mir Worte gibt, das sind heilige Worte, das sind kraftvolle Worte, die kommen von Gott direkt. Das ist so eine wunderbare Erfahrung. Wir reden mit Gott ganz direkt. Wir loben Gott. An ganz vielen Stellen steht in der Bibel, sie lobten Gott in neuen Sprachen. Und wenn wir Gott loben, ist er da. Seine Gegenwart ist da. Und dazu dient es. Wenn wir in Zungen reden, dann ist seine Gegenwart da. Und seine Kraft erfüllt uns. Er ist uns nah. Wir werden geistig sensibel. Wir werden geistig stark. Das bedeutet Zungenreden. Deswegen, je mehr, Paulus sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle zusammen. Er hat die Kraft gespürt und er hat sie genutzt. Jederzeit und immer und überall, egal wo du bist, kannst du in Zungen reden, weil dein Verstand ist dabei außen vor. Du kannst Auto fahren dabei, du kannst arbeiten dabei, du kannst bügeln und kochen, du kannst immer in Zungen reden. Und Gott ist da. Und Gott stärkt dich. Und dazu dient das Ganze. Gott will uns nahe sein, er will uns stärken, er will uns helfen. Und dazu dient diese Gabe. Ja, eine fantastische Gabe, ein Geschenk, was wir so häufig nicht nutzen. Ich selber merke das manches Mal und denke, warum eigentlich nicht? Das ist solch eine tolle Möglichkeit und ich lasse sie liegen. Das ist so, als wenn du irgendwie etwas suchst und dein Handy liegt da und du nutzt es nicht. Ja, du willst was wissen und du hättest die Möglichkeit, aber du nutzt es nicht. Warum eigentlich? Nur das Handy musst du wirklich da haben und es muss heile sein und voll sein. Der Heilige Geist ist immer da. Der hat immer vollen Akku. Der hat nie Netzprobleme. Der ist immer in Verbindung. Den können wir immer nutzen. Der ist immer da. Der steht immer uns zur Verfügung. So, ich habe jetzt von der Sprachenrede gesprochen, die wir für uns gebrauchen können, jederzeit und immer und überall. Das ist das persönliche Zungenreden. Und dann gibt es das Zungenreden, was für die Gemeinde ist, was laut und öffentlich weitergegeben wird. Wo du merkst, das ist nicht für uns, für mich allein, das ist nicht nur Gebet, ich rede nicht nur mit Gott, sondern er gibt mir etwas für die Gemeinde. Und dann sprichst du etwas aus, wo du denkst, was ist das eigentlich? Was rede ich hier eigentlich? Ich verstehe kein Wort. Und also mir geht das so, dass ich dann immer Hemmungen habe, das einfach auszusprechen, wenn ich nicht weiß, was ich ausspreche. Deswegen, diese Gabe, die für die Gemeinde ist, die öffentlich gesagt wird und von keinem Mensch, meistens kein Mensch, etwas versteht, die soll auch ausgelegt werden, weil sonst macht es keinen Sinn. Ihr versteht doch auch nicht, wenn ich jetzt in Zungen reden würde. Das hat schon mal jemand von mir verlangt. Da war ich zu Besuch. Sagte, rede doch mal in Zungen, rede doch mal in Zungen. Habe ich aber verweigert. Ich habe gesagt, komm mal in Gottesdienst. Vorhin hast du mich in Zungen singen hören. Das waren auch Zungen. Also eine Sprache, die ich jedenfalls nicht verstanden habe. Vielleicht hat sie ja jemand verstanden, ich nicht. Wenn es in der Gemeinde kommt, dann soll es ausgelegt werden. Das heißt, das ist die zweite Sprachengabe. Ja, das eine ist, ich bekomme Worte und spreche sie aus, und gebe sie weiter. Aber sie machen, das Einzige, was sie zeigen, ist, das kommt nicht von mir. Das ist nichts, was auf meinem Mist oder in meinem Herzen gewachsen ist, sondern ich gebe etwas weiter, was ich selber nicht verstehe. Das heißt, es ist ganz eindeutig, das kommt von Gott und nicht von irgendjemandem anders. Ja, also von jeweils nicht aus mir. Das ist schon mal sicher. So, aber es nützt ja nichts, wenn es keiner versteht. Also muss es ausgelegt werden. Und entweder gibt Gott demjenigen, der es empfangen hat, die Auslegung, oder jemandem anders. Das muss nicht derselbe sein, sondern es ist sogar eher noch ein Zeugnis, wenn es jemand anders hat. Aber der versteht es auch nicht. Das ist ja nicht jemand, der dann auf einmal die Sprache versteht, sondern das ist auch da. Er gibt demjenigen das Verständnis. Er teilt ihm mit, was dort der Sinn dieser Sprachenrede ist. Auch das ist eine Gabe, über die ich nicht verfügen kann, sondern die geschenkt wird. Und dann kommt die Auslegung. Das heißt, der Sinn dessen, was dort gesagt wird, wird weitergegeben. Das muss keine wörtliche Übersetzung sein, sondern der Sinn wird weitergegeben. Woher wissen wir, dass das stimmt? Wenn wir die Sprache nicht verstehen, wissen wir doch das gar nicht. Aber wir wissen aus vielen, vielen Berichten, dass Leute mit im Gottesdienst waren, die die Sprache verstanden haben und hinterher sich gemeldet und gesagt haben, diese Auslegung war zum Teil sogar wörtlich genau so, was derjenige gesagt hat. Also wir können darauf vertrauen, dass Gott beides gibt und zuverlässig auch dem anderen die richtige Auslegung gibt. Und trotzdem sollen wir sie prüfen. Trotzdem sollen wir sie prüfen. Das ist immer bei jeder Geistesgabe, egal was passiert, sollen wir sie prüfen. Es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es muss mit der allgemeinen Aussage in der Bibel übereinstimmen. Es reicht nicht einfach zu sagen, das kann ja gar nicht anders sein. Auch der Teufel kann sowas nachmachen. Deswegen muss auch das geprüft werden. Und manche sagen ja, weil ich das nicht verstehe, weiß ich ja auch nicht, woher das kommt. Und die haben Angst, weil, ne, könnte ja auch woanders herkommen. Das war, bevor ich zu einer Pfingstgemeinde gekommen bin, bin ich da geimpft worden. Genau auf diesem Punkt von wegen, du weißt ja nicht, aus welcher Quelle das kommt. Sei bloß vorsichtig. Geh nicht zu den Pfingstlern. Das könnte sein, dass da der Teufel irgendwie rüberkommt oder redet und du kannst es nicht unterscheiden. Das ist die Angst, die dahinter steht. Aber es gibt eine wunderbare Bibelstelle, auf die ich mich immer gerne berufe, weil Gott was anderes sagt. Lukas 11, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, wir Menschen, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wenn ich Gott um den Heiligen Geist bitte, dann wird er mir nichts anderes geben. Darauf können wir vollkommen vertrauen. Da kann der Teufel nicht dazwischen funken. Nein, wir bitten um den Heiligen Geist. Wenn ich um was anderes bitte, ja gut, das ist was anderes. Ja? Also es gibt Menschen, die wollen einfach nur Gaben. Die wollen Übernatürliches erleben. Ja? Und denen ist egal, woher das kommt. Ja, die können nicht darauf vertrauen, dass es der Heilige Geist ist. Aber wenn wir Gott um den Heiligen Geist bin, dann wird er den uns geben. Ja. Und ich finde es erhebend, wenn Gott spricht, auch in dieser Art und Weise. Wir müssen das nicht raushängen lassen und sagen, so, ich bin Pfingstler, ich kann in Zungen reden und deswegen mache ich das auch nicht öffentlich vor. Für mich ist das keine Sache, die zur Schaustellung dient, sondern alle Gaben dienen uns zum Besten. Zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trost. Hat euch das getröstet, was ihr vorhin gehört habt? Die Gabe der Erkenntnis. Ja, wenn wir Schulderkenntnis haben und wir schämen uns deswegen, das können wir doch nachvollziehen. Ich kann das so nachvollziehen, was Katja gesagt hat. Immer wenn ich erkenne, wo ich Mist gebaut habe, dann schäme ich mich dafür. Und Gott sagt, du darfst dich freuen. Ich habe dir das nicht deswegen gezeigt, damit du dich schämen musst, sondern damit du es los wirst. Du darfst es mir bringen und frei werden davon. Du musst dich deswegen nicht schämen. Tu es nicht wieder und es ist gut. Das ist das Schöne. Das ermutigt doch. Wir wissen, Gott will uns nicht beschämen. Er will uns aufbauen. Und wenn er sagt, hier sind Ströme der Heilung, springt rein. Ist das ermutigend? Das dürfen wir nehmen. Er hat es bereitet. Das baut unseren Glauben auf. Dazu dient das Ganze. Es wird uns nie runterziehen. Es wird uns nie bedrücken. Ja? Sondern Gott will uns ermutigen, aufbauen. Das ist sein Ziel dabei. Die letzte Gabe, die hier genannt ist, ist die Gabe der Weissagung. Was ist Weissagung? Die wird auch Gabe der Prophetie genannt. Das, was Sabine uns erzählt hat, ist eine Gabe der Weissagung. Sie hat ein Bild gesehen, eigentlich mehr ein Film, ne? War nicht nur ein Bild. Häufig zeigt Gott solche Dinge tatsächlich in bewegten Bildern. Es kann auch ein statisches Bild sein. Gott hat vielfältig, guckt euch die Natur an, so vielfältig ist Gott. Guckt euch die verschiedenen Tiere an, wenn ich manchmal sehe, was für Tiere und wie unterschiedlich und wie speziell sie für, neulich haben wir mal gesehen, das sagte derjenige von wegen, das ist eine Schlangenart, die Vögel anlockt, die sieht aus wie eine Spinne. Und wir haben gesagt, wo ist denn die Schlange? Wir sehen nur eine Spinne. Die hat am Ende ihres vom Schwanz, das sieht wirklich aus wie eine Spinne, total. Du siehst von der Schlange so gut wie gar nichts, aber diese Spinne, die siehst du. Und auf einmal hat sie sich bewegt und da konntest du sehen, ja, das ist die Schlange. Damit lockt die Vögel an. Gott ist so vielfältig und so kreativ. Und genauso kreativ ist er auch mit den Gaben. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, so, Gott wird Weissagung immer in dieser Art und Weise geben, wie er Sabine sie gegeben hat. Nein, er wird ganz, ganz vielfältig sein. Das können Gefühle sein, das kann eine Erinnerung sein, das können Gedanken sein, die in dein Herz kommen. Das können Worte sein, die du hörst. Das ist, Gott hat da eine Bandbreite. So, wozu dient das Ganze? Er teilt uns etwas mit, was wir weitergeben sollen. Das kann auch für uns sein, habe ich letztes Mal schon gesagt. Das können auch Dinge, die nur für uns sind, dann behalten wir sie für uns. Aber wenn sie für die ganze Gemeinde sind, deswegen haben wir Sabine ermutigt. Das war nicht nur für dich, das war für alle. Sag es weiter. Du bist Briefträger, Botschafter. Wenn du etwas empfängst und sollst es weitergeben, dann ist deine Verantwortung, ich nehme das und teile es aus. Du hast nicht die Verantwortung, wie derjenige damit umgeht, was er damit macht. Wenn Hanne jetzt sagt, nö, das interessiert mich gar nicht, ist mir doch egal, ist das nicht deine Verantwortung. Das wird Hanne niemals tun. Hanne nimmt gerne Dinge, die Gott sagt. Und das sollen wir auch tun. So, Weissagung, Gott teilt uns etwas mit. Dazu dient Weissagung. Gott will reden und er redet gerne. Und das ist die Gabe, die eigentlich am häufigsten auftritt und so von meiner Wahrnehmung her, die Gabe, die wir ganz häufig als erstes bekommen. Der erste Kontakt mit Geistesgaben ist häufig die Gabe der Weissagung. Da lernen wir, Gottes Stimme zu hören. Da lernen wir zu unterscheiden, was ist von Gott und was ist von mir. Und zu Anfang werden ganz viele Gedanken noch von dir da drin sein, wenn du was weitergibst. Warum das denn? Du musst doch pur Wort Gottes weitergeben. Nein, das geht in dein Herz rein. Und durch dein Herz geht es, vom Herzen aus geht es durch deinen Verstand. Und dann gibst du es weiter. Du denkst darüber nach. Sabine hat sich Gedanken darüber gemacht, was bedeutet denn das? Was willst du damit sagen? Sie hat Gefühle dabei gehabt, als sie Jesus gesehen hat, wie er da dirigiert hat. Da kommen Gefühle mit ins Spiel und die kommen alle mit rein. Und die gibst du weiter. Und das ist auch gut so. Gott sucht ganz bewusst auch uns als Menschen aus und wir dürfen auch etwas dazu beitragen. Und es wird immer etwas von uns mit dabei sein. Es geht durch uns hindurch. Und das ist nichts Schlimmes. Es kommt mal vor, dass das deutlich ist, dass es nicht von Gott ist. Dass es vielleicht sogar falsch ist. Trau dich, Fehler zu machen. Gott weiß, dass du Fehler machen wirst. Ist er deswegen böse? Kommt er dann mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, was hast du denn da gemacht? Ich habe dir das gesagt und du hast das noch dazu gemacht. Nein, Gott weiß das. Deswegen hat er gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Wir dürfen aussortieren. Es ist Gold dabei und das Gold darfst du behalten. Und was dann an Steinen und irgendwann an was anderem dabei ist, das darfst du einfach an die Seite tun und sagen, okay, nichts Schlimmes. Und wenn es tatsächlich Fehler war, wenn es stinkt, wenn es nicht in Ordnung war, dann sagt man, okay, das war nicht, da gehört nicht dazu. Aber das Gold nehmen wir trotzdem, oder? Deswegen trau dich, es weiter zu sagen. Es ist Gold drin. Und mit der Zeit lernst du viel besser und feiner die Stimme Gottes zu hören. Und dann wirst du auch lernen, immer mehr davon weiterzugeben. Und je mehr du Erfahrung hast, desto mehr gibst du von dem weiter, was Gott dir gesagt hat. Es dient Menschen. Wer weissagt, 1. Korinther 14, Vers 3, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Dazu dient das. Gott will uns erbauen, will uns auch manchmal ermahnen, aber immer dazu, damit es uns besser geht. Denkt an das Beispiel von Katja. Ermahnung, ja, aber ich will, dass du frei wirst. Und zum Trost. Wir brauchen so oft auch Trost. So lass doch Gott reden. Lass es zu, dass der Herr zu dir reden kann. Nimm das und grübel nicht zu viel drüber nach, sondern gib es weiter. Wir dürfen prüfen, alle. Und das tun wir auch. Und sagen so, das war von Gott, das ist die Botschaft. Sie soll mit der Aussage der Schrift übereinstimmen. Das ist wichtig. Und deswegen, da haben wir das Prüfungskriterium. Und daher wissen wir auch, woher kommt das eigentlich. Wir können unterscheiden, wozu dient das Ganze. Wenn es dazu dient, zur Ermahnung, zur Erbauung, zum Trost, dann wissen wir, das kommt von Gott. Wenn es dich bedrückt, wenn es einen Menschen nur groß machen will, wenn es nur dazu da ist, einen Effekt zu erhaschen, dann kannst du gleich davon ausgehen, das ist die falsche Quelle. Tu es an der Seite. Will ich nichts mit zu tun haben. Der Teufel macht sowas auch. Ja, der probiert alles nachzumachen. Aber du wirst es sofort erkennen, weil das ist das Kriterium. Es dient Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Geistesgaben sind ein Ausdruck der Liebe Gottes. Er kann gar nicht anders, weil sein Wesen ist Liebe. Er kann gar nicht anders als in Liebe reden. Auch wenn es ermahnt, auch wenn es ernst ist, es ist immer in Liebe. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und auch daran können wir das prüfen. Geistesgaben befähigen uns Menschen, mit der Liebe Gottes zu dienen. Mach dir das mal bewusst. Wir sollen Menschen dienen. Wir sind aufgerufen, als Kinder Gottes Menschen zu dienen. Und sie befähigen uns, mit der Liebe Gottes Menschen zu dienen. Das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Gott schenkt uns Liebe, damit wir sie weitergeben. Auch in Form von Geistesgaben. Egal, ob es Wunder, ob es Weissagung, ob es Heilung oder sonst irgendwas ist. Es ist Liebe Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wenn sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steckt dahinter. Die Geistesgaben dienen genau dazu, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit sie die Herrlichkeit und die Liebe Gottes erleben. Deswegen rüstet er uns mit Geistesgaben aus. Das ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, auch heute Morgen, wenn du diese Erkenntnis noch nicht hast, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, darfst du ihn heute Morgen kennenlernen. Er ist hier. Er wartet auf dich. Und dann darfst du dir gleich die Gaben des Geistes abholen. Darfst gleich sagen, so komm, Heiliger Geist, erfüll mich. Es dient doch allen, die Jesus angenommen haben. Allen gehört dieses Geschenk. Du darfst es gleich von Anfang an abholen. Du brauchst nicht erst, wer weiß, wie lange warten. Steht nirgendwo in der Bibel, dass du erstmal dich 5 Jahre lang geistlich wachsen musst. Du darfst es sofort haben. Und wer schon 10 Jahre und 20 Jahre gläubig ist und das immer noch nicht hat, der darf das sich auch abholen heute Morgen. Ja? Der Heilige Geist ist hier. Oder wer Heilung braucht, die Ströme der Heilung sind hier, haben wir gehört. Heilung und Befreiung, die Ströme der Heilung und Befreiung sind hier. Hol sie dir ab, spring rein. Amen.